Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin.
Ja, und heute sprechen wir mit Jörg Migender. Der ist Head of Corporate Public Affairs, Head of Digital Farming, Lead Expert Agribusiness bei der BayWa AG. Die BayWa AG ist ein weltweit tätiger Konzern mit den Kernsegmenten Energie, Agrar und Bau sowie dem Entwicklungssegment Innovation und Digitalisierung. Als globale Player entwickelt sie führende Lösungen und werthaltige Projekte für die Grundbedürfnisse Ernährung, Energie und Bau. Die Eckdaten nur, dass wir wissen, wo wir sind. 19,8 Milliarden Umsatz letztes Jahr, 21.468 Mitarbeitenden. Jörg ist bereits seit mehr als 24 Jahren bei der BayWa und seine Karriere begann in 1998, nachdem er sein Agrarwissenschaftsstudium an der TU München abgeschlossen hatte. Heute lehrt er selbst dort, also zum Innovationsmanagement Agribusiness. Und seine Stationen bei BayWa führen ihn durch Projektmanagement, Sales, Mitglied des Vorstands in Südafrika und Sambia, Chief Digital Officer, Chief Development Officer, bis hin zu seinen jetzigen Tätigkeiten in Corporate Affairs und Digital Farming. Jörg ist Baseball-Fan, also Fan der Freisinger Grizzlies und der New York Yankees. Wer hätte je gedacht, dass man beide in einem Satz zusammenhört? Und sein Sohn spielt Bayernliga Baseball. Jörg findet Baseball gleichzeitig spannend und sehr meditativ. Und insbesondere fasziniert ihn die Kombination von Individualsport und die hohe mentale Stärke der Spieler und Spielerinnen. Herzlich willkommen, lieber Jörg.
Hallo Anne, hallo Philipp. Schön, heute bei euch zu sein.
Also wir freuen uns ganz arg und nachdem wir in England immer sagen, also wir hätten ja Baseball erfunden als Rounders, auf zu den wichtigsten Themen. Was genau fasziniert dich dran? Was meinst du mit der mentalen Stärke der Spieler und Spielerinnen? Und was kann man für die digitale Transformation daraus lernen?
Oh, das ist jetzt ja ein sehr weiter Bogen, den du spannen möchtest. Ja, vielleicht ist auch die Frusttoleranz, ja, die man lernen muss. Denn gerade wenn jemand im Outfield steht in Baseball, da kann es sein, dass eine Stunde nichts passiert. Und dann kommt der entscheidende Ball und man catcht ihn aus der Luft und der Batter ist out aufgrund eines Flyballs und man ist der Held des Spiels. Und dann passiert wieder eine Stunde oder zwei gar nichts. Genauso muss man aber gerade in dem Duell Pitcher gegen Batter immer hochkonzentriert sein und sich nicht verunsichern lassen, sondern immer auf den nächsten Pitch oder auf so ganz ungefähr ins Deutsche übersetzt den nächsten Wurf konzentrieren und den dann auch möglichst parieren. Und die digitale Transformation ist auch eher ein Langstreckenlauf, gerade wenn man so etwas in einem größeren Konzern hinbekommen möchte. Und man muss auch aus Rückschlägen sich nicht entmutigen lassen, wenn die Vision stimmt, wenn die Einschätzung des Marktes stimmt und die Tools natürlich auch einen Nutzen für die Kunden haben. Denn meine Erfahrung ist, gerade in der Digitalisierung, die Tools oder die Technologie dahinter ist eigentlich nicht der Erfolgsfaktor per se, ja, sondern eher, wie kriegen wir es an den Kunden, wie kriegen wir es an den Nutzern und wie ist auch der Ease of Use des Nutzers. Ease of Use ist mittlerweile mein Lieblingswort und ich als IT-Laie habe auch gelernt, je höher der Ease of Use, umso komplexer und komplizierter natürlich die IT und die Technologie dahinter. Und die richtigen Helden für mich sind eigentlich die Programmierer und Developer und Product Manager und Product Owner, die es halt schaffen, möglichst simple Tools zu entwickeln für den Endnutzer. Und das ist übrigens der Landwirt, genauso wie jeder normale Mensch. Ich sage immer auch, Landwirte sind normale Menschen und Landwirtinnen. Deswegen ist es auch unser Anspruch, dass wir Tools entwickeln, die möglichst einfach sind, auf der anderen Seite aber auch helfen, gerade diese komplexen Herausforderungen auch in der Landwirtschaft zu managen. Aber dazu sicherlich gleich mehr.
Also Jörg, ich möchte da auch gleich so einschreiten mit etwas, was überrascht hat bei der Recherche. Also BayWa ist einer der größten Apfelhändler weltweit. Also ja, wie weit sind Äpfel von der Digitalisierung, sage ich mal, in Anführungsstrichen betroffen?
Oh, Andrew, da pickst du gerade einer der schwierigsten Bereiche raus, denn der Apfel hat einen riesen Nachteil, da sind häufig Blätter drüber. Ja, und an so einem Apfelbaum, auch wenn die Züchtung da schon sehr weit ist, hängt der Apfel ja auch nicht normiert in Sollabständen rum, sondern halt in der Gegend am Baum. Und insofern ist die Digitalisierung natürlich in drei Bereichen zu sehen. Also und so gehen wir eigentlich auch im Unternehmen grundsätzlich an Digitalisierung ran. Ja, wir haben zum einen erstmal die Digitalisierung unserer internen Prozesse. Ja, da sind wir bei den Enterprise Resource Planning Systemen, aber auch bei CRM-Systemen und so weiter. Und Prozesse zu automatisieren ist gerade ein Zeichen von Fachkräftemangel und es ist nicht nur ein Thema hier in Deutschland, sondern auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen in New Zealand vor allen Dingen auch, ist ein Thema. Also wenn wir Verwaltungsprozesse digitalisieren können, ist das schon super. Und wenn wir, was wir in der BayWa sehr stark machen, auch mit einfachen Bots hier auch Entscheidungen automatisieren im Kreditmanagement und so und oder im Einkauf, Supply Chain Management, in der Logistik ist das eine tolle Sache. Also das ist die erste Säule und das ist natürlich der Apfel interessant, weil der Apfel ist ein Lebensmittel, was natürlich möglichst frisch gehalten werden muss, bleiben muss. Und insofern ist auch hier gerade das Tracking, wo sind die Kisten gerade, wie ist der Zustand des Apfels, passt die Temperatur, extrem, extrem wichtig. Erste Säule. Zweite Säule ist, wie digitalisieren wir die Verbindung zu unseren Kunden? Ja, auch im Apfel gibt es halt Handelsplattformen, es gibt Kommunikationsplattformen auch mit den Growern, die dann im Grunde genommen der BayWa dann zuliefern oder TNG, so heißt unsere Tochterfirma in Neuseeland. So, und der dritte Bereich, und das ist jetzt für mich der spannendste, ist, wie kriegen wir die Prozesse in der landwirtschaftlichen Produktion nachhaltiger optimiert und nachhaltig immer in den drei Dimensionen, ökonomisch natürlich, wie können wir Kosten rausnehmen oder auch Erträge steigern, Qualitäten optimieren. Sozial ist ein Riesenthema, auch im Apfelgeschäft, wie können wir über Robotisierung gerade schwere Handarbeit ersetzen. Und das ist beim Apfel schwierig, weil es gibt noch nicht wirklich einen einzigen funktionierenden und in Serie gegangenen Pflückroboter auf der Welt. Mhm. Wir selber haben das schon ausprobiert und sind gescheitert in einem Startup-Beteiligung im Silicon Valley, aber ich kenne zum Beispiel eine holländische Firma, die ist da relativ weit, weil sie zumindest mal das händische Pflücken, die Prozesse, die danach kommen, in der Reihe, in der Plantage automatisiert haben. Und aber die Technologie, erstmal den Apfel mit einem Greifarm zu finden, zu orten, die Reife festzustellen, aber natürlich dann auch schonend zu pflücken, ist eine Herausforderung. Und die ökologische Nachhaltigkeit, und wenn ihr es erlaubt, würde ich da gerne viel drüber sprechen hier in unserem Podcast, dass man im Grunde genommen eine Analyse auch des Ernährungszustandes des Apfels oder des Weizens Dünger gezielt einsetzt, dass man über eine Prognose, wie viel wächst denn der Baum, die Pflanze in den nächsten Tagen, die Bewässerung vernünftig steuern kann, sodass nichts verloren geht, nichts überflüssig und natürlich auch der Einsatz von Medizin für Pflanzen, also den Pflanzenschutzmitteleinsatz, sei es jetzt chemisch-konventionell oder auch biologisch-chemisch, dass der natürlich möglichst punktgenau, präzise kommt, dass kein Abfall in überflüssiges Mittel irgendwie in die Umwelt gelangt. Und das sind so die drei Dimensionen, in der wir Digitalisierung auch hier treiben. Und das kann man dann auch ein Stück weit von den Geschäftsmodellen drüberlegen, aber da vielleicht später zu.
Wollte ich gerade einsteigen, perfekte Brücke. Wir in Deutschland, Europa tendieren ja sehr stark dazu, die Digitalisierung auf diesen Optimierungsgedanken zu fokussieren. Aber wo wir uns ja noch schwer tun, ist wirklich echte digitale Geschäftsmodelle zum Fliegen zu bringen. Wie macht ihr das? Ich meine, beides hat seine Berechtigung. Wir müssen uns inkrementell verbessern, wir müssen Prozesse optimieren, Kundenansprache, aber wir müssen vielleicht auch manchmal das Geschäftsmodell in Gänze in Frage stellen. Und das ist ja manchmal nicht so einfach. Wie macht ihr das?
Ja, ich weiß nicht so genau, ob es diese disruptiven Brüche wirklich so gibt. Ja? Auch wenn wir jetzt auf die üblichen Beispiele Buchhandel und so blicken, müssen wir feststellen, es gibt den Buchhandel immer noch, den stationären. der Teil am Kuchen ist halt etwas kleiner geworden.
Genau.
Letztendlich. Und daher ist so mein erster Tipp, gerade als traditionelles Unternehmen, sehr, sehr genau versuchen zu verstehen, warum Kunden bei einem kaufen. Ja. Und warum sie vielleicht auch nicht mehr kaufen. Und ich habe das mal sehr, sehr früh gemacht mit einer Unternehmensberatung zusammen, dass wir mal wirklich unsere Kunden gefragt haben, warum wollt ihr einen Standort in der Nähe? Ja, und warum wollt ihr nach wie vor einen menschlichen Betreuer haben? Ich meine, wir sind im Investitionsgüterbusiness, wir sind wir handeln mit Lebensmitteln. Also insofern ist es ein B2B-Thema bei uns sehr, sehr stark. Aber wir haben dann unsere B2B-Kunden eigentlich gefragt, warum wollten ihr das? Und das Spannende war, es kamen 6 Punkte. Mhm. Und von diesen 6 Punkten waren 5 Unzulänglichkeiten im Prozess. Ja, zum Beispiel, wo ist meine Ware? Ja, dann rufe ich doch lieber meinen Verkäufer an. So, oder solche Themen, habe ich wirklich den optimalen Preis bekommen? Oder muss ich nochmal nachverhandeln? Also so ein Vertrauensthema. Ja, und diese ersten 5 Punkte, die kann ich digitalisieren, aber den letzten Punkt kann ich nicht digitalisieren. Das ist der menschliche Kontakt, das ist das gute Gefühl, ich rede mit einem Menschen, das gute Gefühl, und das ist übrigens auch ein Riesenthema bei dem sogenannten Smart Farming, also Maschinensteuerung in der Landwirtschaft mit Datenmodellen, ist, wenn ich Samstagabend düngen oder ernten muss, weil am Tag vorher hat es geregnet, am nächsten Tag soll es regnen und die Digitalisierung funktioniert wieder nicht, dann will ich einfach das gute Gefühl haben, ich kann einen Menschen anrufen, der sich dann auch kümmert. Ja? Mhm. Ob ich das remote regeln könnte oder nicht, ist gar nicht erheblich, sondern es geht darum, dass ich als Kunde, als Mensch und als Verbraucher geht es mir ähnlich, einfach weiß, wenn etwas ist, dann gibt es immer noch jemanden, den ich anrufen kann oder der auch vorbeikommt letztendlich. Und als wir das verstanden haben, haben wir eigentlich sehr stark verstanden, dass auch die Zukunft jetzt gerade in der Landwirtschaft nicht ein totaler digitaler Händler ist, sondern dass wir genau diese Multi-Channel-Strategie angehen. Das muss sagen, wir brauchen gute Leute, fachlich kompetent, menschlich integer, die natürlich die Kundenbeziehungen halten, ausbauen, die bei uns teilweise seit Generationen da ist, weil wir werden jetzt 100 Jahre alt als Unternehmen im nächsten Jahr, aber wir sind eigentlich noch viel älter, weil wir aus dem Reifeisengenossenschaftssektor stammen, der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden ist. Also diese Kundenbindung teilweise über Generationen, die ist ein riesen Asset und die muss erhalten bleiben. So, also der eine Vertriebskanal ist ganz klar der Mensch. Dann haben wir einen zweiten Vertriebskanal, das ist der Standort, wo wir Dünger verkaufen, wo wir Maschinen reparieren, wo wir aber auch das Getreide physisch erfassen oder auch die Äpfel vom Bodensee. Auch diese Zentren brauchen wir. Als Logistikzentren, aber auch als Erlebniszentren, dass dort Technologien präsentiert werden, dass dort Veranstaltungen stattfinden. Aber wir brauchen wesentlich weniger als in der Vergangenheit. Früher war in jedem Dorf eine BayWa-Filiale. Und genau. Erstens geht es mittlerweile nicht mehr, weil die Menschen, die in den Dörfern wohnen, meistens aus den Städten rauspendeln und ihre Ruhe haben wollen. Und die großen Arbeitsmaschinen, die eingesetzt werden, auch teilweise nicht mehr in die Kleinstädte und so reinkommen. Und das Zweite ist natürlich, dass die Umweltauflagen, auch wenn wir mit ökologischen Betriebsmitteln handeln, sie lagern, sie behandeln, mittlerweile so hoch sind, dass ich natürlich einen topmodernen Standort brauche. Und ja, das, was mir jetzt gerade, ist ja gerade Ernte übrigens. Ich weiß gar nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird, aber wenn es jetzt sofort stattfindet, dann kann ja jeder Hörer, der draußen rumfährt, sehen, dass die Mähdrescher gerade wieder arbeiten und unser täglich Brot mehr oder weniger sichern für die nächsten 12 Monate und nicht nur unseres, sondern auch von Teilen von Afrika und so weiter. So ein Landwirt, wenn der viel investiert in Maschinen, auch möglich, die Maschinen müssen laufen, da kann er nicht stundenlang in der Schlange stehen, um an einem Lagerhaus sein Getreide abzukippen. Also es braucht auch eine Schlagkraft dahinter. Und aber davon brauchen wir weniger, weil hohe Schlagkraft, moderne Standorte kosten Geld und sind auch nicht unbedingt nötig von der Logistik. Und der dritte Bereich ist dann in der Tat der Online-Kanal, dem unsere Kunden alles bestellen können, alle Produktinformationen bekommen, aber auch ihre Rechnungen sehen, die Daten bekommen, die sie brauchen für ihre Nachweise gegenüber dem Staat, was sie gedüngt haben und so weiter. Aber natürlich auch exklusive Beratungsangebote bekommen, die wir halt sehr, sehr stark mit Algorithmen basierend auf Satellitendaten anbieten. Zum Beispiel, sind meine Feldfrüchte schon reif zum Dreschen oder wie ist der Wasserversorgungsstand?
Wie wichtig sind in diesem Zusammenhang auch, sag mal, neue Ökosysteme, die sich in der Landwirtschaft formen? Gibt es so diese Beispiele? Klaas hat dieses 365 Farmnet zum Beispiel ins Leben gerufen. Es gibt noch ein paar andere Beispiele. Dieses Denken außerhalb der Unternehmensgrenzen, ist das für euch auch schon ein großes Thema?
Ja, 365 Farmnet ist zum Beispiel einer unserer Wettbewerber oder Mitbewerber im Markt für Farmmanagement-Informationssysteme. Insofern ist es schon so, dass wir natürlich auch mit Unternehmen im Wettbewerb stehen, aber es ist korrekt so, dass wir auch durchaus uns gegenseitig gewisse Module, und jetzt sind wir wieder bei einem wirklich wichtigen Thema, dass Software-Packages heutzutage modern, modular aufgebaut sein müssen, dass eigentlich jeder Kunde auch das Investment aussuchen kann, was er bereit ist zu gehen, weil kein Landwirt sagt, nächsten Monat will ich mich 100% digitalisieren, sondern das ist ganz klar ein evolutionärer Prozess, auch um Vertrauen zu finden, ob sich die nächste Stufe überhaupt lohnt oder ob ich nicht vielleicht was anderes mache. Und das Thema Collaboration ist erstmal im eigenen Unternehmen ganz wichtig, denn es geht bei uns nicht mehr darum, dem Landwirt Dünger zu verkaufen, sondern es geht im Grunde genommen darum, seine Düngung zu optimieren. Und dann habe ich die Pflanzenbauberater dabei. Ich habe die Leute, die Landmaschinen verkaufen, die Landmaschinen reparieren. Ich habe die Softwarekollegen dabei. Pflanzenbauberater habe ich, glaube ich, schon gesagt. Und ich habe die Logistikkollegen dabei. Und diese Collaboration im eigenen Unternehmen, ja, wir sagen immer, die Silos aufzubrechen, das macht riesig Spaß, ist aber eine Herausforderung und setzt auch voraus, und das ist schon meine Erkenntnis, dass vor allen Dingen den Führungsschichten dieses Ambidextrie-Thema Bestandteil der Unternehmenskultur wird, was eigentlich jeder, sag ich mal, Familienunternehmer sowieso drin hat. Ja, kein Familienunternehmer zum Beispiel würde nur 100% seiner Zeit im Tagesgeschäft verbringen und versuchen, das Tagesgeschäft möglichst gut zu machen, sondern er macht 10, 20, 30%, setzt Ressourcen, Zeit, Budgets auch ein, um Zukunftsthemen zu investieren. Und das ist übrigens ein riesen Kultur-Change, gerade in Vertriebsorganisationen oder Handelsorganisationen, dass doch schon auch auf höheren Top-Management-Ebenen eigentlich eher so dieses operative Geschäft ausschließlich im Vordergrund steht. Und warum erzähle ich das so breit? Ganz einfach, weil gerade der Einsatz von Geld, aber auch von Zeit in Innovationen ist nicht immer sofort messbar. Am Jahresende, am Monatsende, am Wochenende. Und es ist sich auch jeder bewusst, dass vielleicht auch Geld mal in den Ofen gesetzt wird, ja, durch den Kamin durchgejagt wird. Und diese Bereitschaft, die ist noch nicht in allen Führungsebenen vorhanden. Und dass die Kollaboration ist dann auch so ein Thema. Ja, also Collaboration, Ambidextrie, das sind für mich eigentlich mittlerweile zwei wichtige Punkte, um auch Führungskräfte zu selektieren. Ja, denn wir reden zwar immer sehr viel von Bottom-up-Ansatz und so weiter, aber meine Erfahrung ist, wenn die Chefs und Chefinnen das nicht vorleben, dann passiert es auch nicht. Und wenn die Chefinnen und Chefin nur einen ganz leisen Zweifel äußern, ja, dass die Digitalisierung vielleicht doch nichts ist für die Kunden, ja, und auch wenn es nur ein lautes Nachdenken ist, es wird immer sehr sensibel aufgenommen vor der Organisation. Da fragt sich halt jeder im mittleren Management, warum Zeit investieren in etwas, was unsere Chefs vielleicht auch nicht wirklich wollen. Und dieses Top-Down-Vorleben, diese Digital Leadership, ist aus meiner persönlichen Erfahrung A und O. Das Thema Zusammenarbeit im Unternehmen ist A und O. Und erst wenn ich es im Unternehmen gelernt habe, kann ich auch zu anderen Unternehmen gehen. Allerdings, Disclaimer, man kriegt so viel Collaboration-Anfragen, man könnte sich den ganzen Tag damit beschäftigen. Deswegen ist immer wichtig, dass man für sich selber, fürs Team, fürs Unternehmen auch entscheidet, was ist denn mein Fokus? Und ich habe da letzten Monat hatten wir hier im Hause eine Veranstaltung zu Gast in einem super spannenden Format, hat die Bitkom zusammen mit dem Kompetenznetzwerk Digitale Landwirtschaft des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums hier veranstaltet, hier in unseren Räumlichkeiten. Da waren Vertreter des autonomen Fahrens aus der Pkw-Branche da und Vertreter des autonomen Fahrens aus der Landmaschinenbranche und noch so ein paar Leute wie ich, die von beiden wenig Ahnung haben. Und nach Impulsen aus den beiden Bereichen war dann eine Stunde wirklich Brainstorming und Workshopping. Was können wir voneinander lernen? Ja, welche Herausforderungen haben wir gemeinsam? Wie hast du das gelöst? Und dann gab es ein gutes Mittagessen und gut war. Also sowas finde ich richtig gut, wenn Felder matchen vom Thema her. Und wenn man dann sehr gezielt die Menschen zusammenbringt und sehr strukturiert dann auch diesen Erfahrungsaustausch halt macht.
Ja, kann es sein, dass du ein Tiefstapler bist, dass du keine Ahnung hast, wenn man dann auch guckt, da war die BayWa sehr, sehr früh dabei zu digitalisieren und du bist da reingekommen. Ist Digitalisierung eine Frage der richtigen Fragen?
Also im Management ist die Antizipation der Zukunft. Also ich finde es toll, denn dabei war, dass wir in unseren Management-Ebenen eigentlich eine Kultur haben, dass wir auch uns gegenseitig austauschen, auch wo entwickeln sich die Märkte und das auch diskutieren. Und wenn jemand diesen Blick nach vorne hat, ja, dann ist auch klar, mit welchen Themen man sich beschäftigen muss. Und die Herausforderung ist dann eher, dass man auch durchhält, ja, wenn finanziell macht zumindest Smart Farming für viele in der Branche noch keinen Spaß. Das hat auch stark damit zu tun, welche Rolle hier der Staat spielt in Deutschland. Aber wir sehen halt die positiven Ergebnisse. Also wir wissen aus langjährigen Versuchen, Pilotierung schnell raus in die Praxis, auch eine A&O, dass wir zum Beispiel mit der sogenannten teilflächenspezifischen Düngung den Austrag von Stickstoff ins Grundwasser, genannt Nitratproblem, massiv reduzieren können und trotzdem den Pflanzen genug Dünger geben können. Mhm. Und wenn ich diese Dinge sehe, in langjährigen Versuchen draußen in der Praxis, dann fasse ich mich immer an den Kopf, warum sind wir noch nicht weiter in Deutschland? Also im Praxiseinsatz, nicht in der Theorie, da sind wir mal gut. Ja? Also Forschung passt in Deutschland ganz gut. Ja, gibt's, wird ja auch sehr viel Geld investiert, aber dieser Transfer in die Praxis, der findet selten statt. Und es liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass sich die Forschenden und die Industrie jetzt an einen Tisch setzen. Das liegt eher daran, dass wir in Deutschland schwierig nur Märkte entstehen lassen. Denn Unternehmen werden eigentlich dann erst gängig, wenn sie merken, hey, da könnte Geschäft sein. Wir sehen übrigens eine andere Entwicklung im Moment bei den sogenannten Plant-Based Proteins, also pflanzlich basierende Proteine. Da sieht die Branche gerade, dass die Nachfrage steigt, dass sich Unternehmen wie Rügenwalder, wie Centis, wie teilweise die Molkereien draufsetzen. Und jetzt kommt auch Innovation das ganze Thema. Schön wäre nur, wenn wir die Genschere benutzen könnten, aber das ist ein Thema für den nächsten Podcast. Aber das ist auch wieder so ein Thema, wie innovationsfreundlich sind wir eigentlich. Aber im Smart Farming könnten wir weiter sein, wenn die politischen Rahmenbedingungen anders gesetzt werden würden und auch der politische Fokus anders wäre in Deutschland. Aber
fehlt es vielleicht ein bisschen auch an unserem Mindset in Deutschland, an unserer Einstellung und Haltung? Ich meine, ich sehe schon ein hohes Maß an Erfolgsverwöhntheit. Ich sehe immer noch ein hohes Maß an Angst vor Risiko. Ich sehe immer noch ein hohes Maß auch an Veränderungs- oder fehlenden Willen zu Veränderungen, also gerade die Größe, die Unternehmen sind. Ich finde es ein bisschen zu leicht, jetzt nur zu sagen, Politik, ja, da haben wir sicherlich Probleme, aber gibt es weitere Faktoren, die du siehst, die problematisch sind?
Philipp, du hast, ich finde Moderatoren immer super, die direkt die Antwort geben. Also deswegen möchte ich das jetzt gar nicht ergänzen, was du gesagt hast. Ich möchte es aber nochmal mit dem Thema Digitalisierung und Staat erläutern, was ich da konkret meine. Und ich denke, das ist auch in anderen Digitalisierungsbereichen so. Die Landwirtschaft ist ein sehr regulierter Bereich. Ja. Die Landwirte müssen Aufzeichnungspflichten machen, wie sie düngen, welche Pflanzenschutzmittel sie ausbringen, was sie anbauen und. Kriegen dafür aber auch natürlich staatliche Unterstützung, weil ohne die staatliche Unterstützung hätten wir schon lang kaum mehr Landwirtschaft und einen sehr niedrigen Selbstversorgungsgrad. Wo wir gerade lernen, Stichwort Ukraine-Krieg, wie wichtig ist es mir in den Grundbedürfnissen auch in Europa. Also wenn ich über Deutschland rede, meine ich in Europa. Ja? Ja. Also wir in Europa. Gott sei Dank, wir in Europa, dass wir hier doch darauf achten müssen, dass wir auch einen Teil unserer Dinge auch selber produzieren. So, und was wir halt erleben, dass der deutsche Landwirt, der möchte eigentlich wenig Bürokratie machen. Das hält ihn auf, der mag lieber raus zu seinen Tieren aufs Feld. So. Und der Treiber ist in der Tat, warum Landwirte digitalisieren, sehr stark, wie kann ich diese Regulatorik einfacher machen. Ja? In England ist es anders, in den USA ist es anders, gibt es andere Triebfedern. So. Und jetzt haben wir 16 Bundesländer. Und wenn wir jetzt mal die eben angesprochene Nitratproblematik sehen, wo ja die EU und somit dann auch die einzelnen Mitgliedstaaten eine sogenannte Düngeverordnung, Nitratrichtlinie umsetzen mussten, um dieses Thema in den Griff zu kriegen. Aber Ausführenden sind die Bundesländer. Das heißt, ich habe jetzt 16 Mal unterschiedliche Richtwerte, Anwendungsverordnungen. Jetzt skalieren Sie mal Softwareproduktion im Bereich der Landwirtschaft. Kriegen Sie nicht hin. Ja, denn die Anzahl der Kunden ist ja auch begrenzt. Wir reden jetzt ja nicht über 80 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern über, weiß ich nicht, 300.000 landwirtschaftliche Betriebe plus minus. So. Mhm. Und Sie müssen 16 Mal diese staatliche Regulatorik abbilden, ja, und beschäftigen Herrscher von Leuten, dahinterher zu kommen. Und dann haben wir unterschiedliche Digitalisierungsambitionslevel in den Bundesländern. Wir haben welche, die sind sehr weit, wir haben andere, die machen überhaupt nichts. Am liebsten wäre uns eine staatliche API, ja, so, wo dann in den sogenannten Farm Management System privatwirtschaftlich die Landwirte ihre Daten pflegen und nur die Daten werden dann an den Staat übergeben, die der Staat auch braucht. Und dann kommen wir nämlich zum zweiten Problem, und das ist wirklich ein politisches, dass der Staat die Produktion von Software als eigene Kompetenz ansieht. So, und das kann es nicht sein. Ja, und diese Tools dann noch kostenlos zur Verfügung stellt. Also so entsteht auch kein Markt. Und diese Tools, die der Staat aber anbietet, sind häufig bessere Excel-Tabellen, also Insellösung. So, und dann kommen wir wieder zu meinem Eingangsstatement, da ist kein Ease of Use dabei. Ja, der Landwirt will sich abends auf seinen Traktor setzen, will düngen und möchte, dass dann die Daten automatisiert in sein Farm-Management-Informationssystem übertragen werden und dort für seine betriebswirtschaftlichen Auswertungen zur Verfügung stehen, für die Planung seines Anbaus, seiner Düngemenge im nächsten Jahr und dass automatisch die Daten dann generiert werden, die der Staat, die er für die Nachweispflicht zum Staat braucht. So. Mhm. Und das ist alles automatisiert und einfach und ohne Systembrüche. Und das ist die Welt, an dem, Sie hatten ja eben auch ein Wettbewerbsprodukt definiert. Bei uns heißt es Next Life von unserer Tochterfirma FarmFacts und gibt andere Anbieter auch. Und wir kämpfen da auch zusammen über Bitkom und Co., dass der Staat einfach kapiert, welche Rolle hat er hier und auch versteht, dass um Software kostengünstig zu machen, brauchen wir einfach einheitliche Standards in Deutschland. Ja, und dann werden die Systeme auch wieder billiger, dann springen auch wieder mehr Landwirte drauf. Und das ist in der Tat ein Thema. Und ich stelle aber auch fest, aber das werdet ihr auch kennen aus anderen Podcasts, Diskussionen, dass das digitale Wissen im Top-Management unseres Landes auch relativ gering ist.
So, das ist richtig.
Und dann entstehen Ängste. Und trotzdem muss ich dir recht geben, auch die deutsche Wirtschaft ist ja eine durchaus erfolgreiche, hemdsärmelige, auf den kurzfristigen, wir wollen immer alles messen und tun und machen und möglichst kurzfristige Erfolge darstellen und wenig Risiko eingehen. Das ist, denke ich, ich werde häufig gefragt, ja, wie ist denn in den USA? Also das ist in der Tat ein Riesenunterschied, ja.
Okay, jetzt lass mich mal reingrätschen. Jetzt haben wir das Problem sehr ausführlich beschrieben, ja. Da sind wir auch immer sehr gut in Deutschland, aber was können wir jetzt machen? Also was können wir mit unseren Managern tun? Was können wir mit unseren Entscheidungsprozessen tun, dass wir genau das in den Griff kriegen, was du auch gerade beschrieben hast. Auch diese Hemdsärmeligkeit, diese Obsession gegenüber Dingen, die man vielleicht gar nicht messen sollte oder nicht so messen kann, wie man es gewöhnt ist. Was habt ihr da auch selber dazu getan, weil dabei war, um diesen Entwicklungen entgegenzutreten?
Also erstmal die Antwort auf die Politik. Wir laden Politiker ein, wir laden sie auch auf landwirtschaftliche Betriebe ein und zeigen halt konkret, was diese Technologien können, um vor allen Dingen auch die ökologischen Herausforderungen an die Landwirtschaft zu verringern, ja, also Wasserverbrauch, Düngung und so weiter. Und ansonsten versuchen wir, Industriestandards zu setzen, zum Beispiel den sogenannten Agri-Router, dass wir sagen, hey, wir als Industrie und Handel, wir einigen uns auf einheitliche Datenformate, warum macht ihr das denn bitte nicht? Mhm. Und redet doch mal mit uns, ja, Vorleben mhm. und Lobbyarbeit. In den Unternehmen, ich habe es vorhin schon angedeutet, ist schon ein Thema, welche Skillprofile, ja, will ich als Unternehmen und wie fördere ich sie auch zum Beispiel in den Belohnungssystemen, in den Bonusvereinbarungen, aber auch in Karrierepfaden. Also es ist schon ein Thema von Human Resource Management. In die Ebenen drunter geht es immer wieder, Betroffene zu Beteiligten machen. Ich mache sehr viel mit Piloten, auch wenn wir das vielleicht hier in München in dem schönen Hochhaus schon alles wissen. Ja. Wir machen bewusst auch nochmal from the bottom Piloten in den Regionen bei uns, zum Beispiel mit Landwirten zusammen, wo dann die örtlichen Pflanzenbauberater über 2 Jahre Versuche fahren mit ihren Kunden und wir dann im Grunde genommen eine Feedback-Kultur installieren, dass auch diese Dinge, die halt nicht funktionieren, offen artikuliert werden können und dass wir gemeinsam nach Lösungen suchen. Und das Schönste ist, zumindest bei uns in der Branche, dass unsere Kolleginnen und Kollegen auch vor Ort, die sind immer sofort dabei, wenn dann auch unsere Kunden anfangen und nachfragen und in unsere Betriebe kommen und sagen, du, Thomas, ich habe da gehört, ihr macht das und das, das ist ja super cool, kannst du mir das auch mal zeigen? Und dann wächst der Stolz. Insofern arbeiten wir auch gezielt mit Pilotkunden, also mit Landwirten, die wir als Multiplikatoren einsetzen. Das Schlechteste, was man tun kann, nur so auf der Ebene der PowerPoint-Theorie-Folien zu bleiben. Das ist immer schwierig. Ja. Genau. Und der letzte Punkt ist natürlich, dass wir uns wirklich bemühen, dass wir Systeme entwickeln, die einfach zu bedienen sind und wo unsere Kunden das Vertrauen haben, dass mit ihren Daten kein Schindluder betrieben wird. Weil das ist interessanterweise, Philipp, Ann, man hört es immer in der Politik, ja, Datenschutz und so weiter, Datensicherheit, dass das die meisten Nutzer abhält, Systeme zu nutzen, ist überhaupt nicht unsere Erfahrung. Gerade wenn etablierte Spieler wie unser Unternehmen, wo wir seit 1923 das Vertrauen von Generationen unserer Kunden haben, wenn wir das vernünftig erklären und sagen, du, wenn da mal irgendwie ein Thema ist, kannst du mich anrufen oder dann erklären wir es nochmal, dann ist das Thema in 10 Minuten letztendlich erledigt. Die negative Antwort ist nur immer, wenn natürlich Daten nicht als Geschäftsmodell genutzt werden, dann kosten die Tools natürlich auch Geld. Ja? Mhm. Insofern bieten wir häufig Funktionen zweimal an. Einmal kostenlos, ja, dann wird natürlich auch eingewilligt, dass wir zum Beispiel die Düngeplanung mit einsehen können und darauf eine Beratung draufsetzen können über Düngestrategien und Mischdünger. Oder dann zu einer geringen Fee kostenpflichtig, dann bleiben die Daten natürlich beim Landwirt. Wichtig ist hier Transparenz und Vertrauen. Und dass wir die Datenschutzgrundverordnung natürlich umsetzen, ist selbstredend.
Ja, klar. Mhm.
Also wenn wir jetzt da auch einsteigen, dieses Thema, das du dann auch angesprochen hast mit der Politik, da ist das auch ein Kommunikationsthema. Du hattest ganz am Anfang gesagt, also man muss seine Kunden kennen und jeder glaubt, er kennt die Kunden. Und vielleicht ist das auch in der Politik so, dass die Politik glaubt, sie kennen die Kunden. Ist Digitalisierung wirklich so ein Software-Technik-Problem? Problem, sage ich mal, in Anführungsstrichen, oder ist das eher ein Kommunikationsthema?
Ja, absolut, es ist ein Kommunikationsthema. Ja, und auch Parteien haben Kunden. Ja, das muss man immer wieder sehen. Und insofern habt ihr schon recht, es geht ja nicht darum, jetzt immer Fingerpointing zu machen, denn Politikerinnen sind häufig eher offen auch die Themen zu bereden. Was mir häufig Sorgen macht, ist eher so die Schicht dazwischen, ja, also was wir so allgemein als Verwaltung bezeichnen. Und die ausführenden Stellen stehen natürlich unter enormem Druck, ja, auf der einen Seite ja nichts falsch zu machen, weil dann kann ich persönlich belangt werden oder schädlich auch für mein Fortkommen und auch die Öffentlichkeit schaut natürlich über die Presse immer sehr, sehr genau hin. Also ich sag mal, wenn ich mal ein zweites Managerleben hätte, ich fände dieses Thema sehr, sehr spannend. Wie kann man auch vor allen Dingen Verwaltung und den Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung mehr Mut zur Kreativität geben und welche Rahmenbedingungen müssen dort auch verändert werden. Nur da bin ich ein Stück weit überfragt, weil ich komme ja aus dem Unternehmen. Ja. Ich stelle noch immer fest, ich begegne sehr, sehr vielen sehr engagierten Leuten in der Verwaltung. Mhm. Ja. Nur ich wundere mich immer, dass sie sich dann doch nicht trauen, auch zum Beispiel mal offener mit Wirtschaft zusammenzuarbeiten. Oder auch
naja,
mal versucht.
Das wundert mich persönlich nicht. Ich bin selber auch hobbymäßig dritter Bürgermeister und sitze im Stadtrat. Und das ganze System ist ja darauf ausgerichtet, Risiko zu umgehen und ja, keine Fehler zu machen, alles juristisch zweimal, dreimal zu überprüfen. Nichts gegen Juristen, haben ihre Berechtigung, aber sie haben natürlich auch das Verwaltungssystem sehr durchdrungen und eine Kultur hinterlassen. Und man merkt schon auch in dieser ganzen Digitalisierungs-Corona-Zeit, wie viel Angst da war, etwas falsch zu machen. Jetzt auf einmal müssen wir mobil arbeiten. Dürfen wir das überhaupt? Und das steckt aus meiner Sicht ganz tief in den Köpfen der Verwaltung drin. Da haben wir noch einiges vor.
Ja, was hast du so für Ansätze? Wie könnte man da rauskommen? Da frage ich, ich möchte auch was lernen heute.
Ja,
was machst du als dritter Bürgermeister?
Was mache ich als dritter Bürgermeister? Erstmal aufklären und erklären. Ja, also das ist ja erstmal das eine. Wir können ja nicht erwarten, dass Menschen, die 10, 20, 30 Jahre diese Themen so bespielt haben, jetzt auf einmal irgendwie das anders machen. Nur weil man jetzt irgendwie, weil es au vogue ist, drüber zu sprechen und weil es jetzt gesellschaftlich irgendwie gerade trendig ist. Das ist, glaube ich, wirklich das allererste. Und wir brauchen ein ganz anderes Führungsverständnis auch in den Verwaltungen. Also wer führt wie eine Verwaltung? Wie sehen die Profile aus? Und da sind wir eben noch sehr linear unterwegs und da gibt es einen Punktekatalog und man braucht den kleinen Verwaltungsschein, den großen Verwaltungsschein, um aufsteigen zu können, aber jetzt nicht unbedingt digitale Kompetenz. Also wir brauchen da einen Systemwandel. Das klingt jetzt sehr groß, aber ich glaube wirklich, dass es da in gewisser Weise auch einen Systemwandel braucht.
Also wenn ich ganz ehrlich bin, wir haben auch im Unternehmen, wir sagen dann immer Biber-Beamte zu, ja, gehabt. Also auch wir haben gewisse Erfahrungen von Kolleginnen und Kollegen, die einen super Job machen, aber nur nach Regeln arbeiten und ja nichts falsch machen und dann da sitzen und vor allen Dingen auch so diese abteilungsübergreifende Zusammenarbeit nicht wirklich wollen, weil zu viel Arbeit oder der Chef will es nicht. Und ich schaue mir dann immer eher die Vorgesetzten erstmal an, ja, welche Rahmenbedingungen, welche Signale setzen sie denn in der Führung der Leute. Aber wie gesagt, am Ende des Tages hast du vollkommen recht, mehr Mut zum Risiko geben. Und vielleicht müssen wir auch eher zwischen Wirtschaft und Verwaltung mal über solche Themen sprechen. Ne? Wir haben es jetzt. Wir machen zum Beispiel viel mit den Führungskräften, Nachwuchsführungskräften der Bayerischen Staatsforsten. Ja, damit das mir bewusst auch dann in den Dialog gehen. Ne? Bayerische Staatsforsten ist zwar eine AG seit vielen Jahren, aber trotzdem hat es natürlich eine Behördenkultur noch im Hintergrund. Und wir diskutieren halt darum, wie macht ihr Change Management im Unternehmen, welche Ansätze habt ihr? Also diese Dialoge zwischen Wirtschaft und Verwaltung, glaube ich, könnte man noch stärker intensivieren, ja, voneinander lernen.
Total.
Ich komme als Engländerin kurz dazwischen und sag einfach, also aus meiner Erfahrung des Zuschauens in vielen Bereichen hat man in Deutschland das immer ganz gut mit dem Miteinander reden, das aber tatsächlich dann irgendwie erzwingen, dass irgendwas dabei rumkommt, ist dann auch schwierig. Es gibt so also 1000 Gruppen, wo man dann auch so verschiedene Themen dann auch bespricht. Wäre es nicht so oder ist es vielleicht so, dass wir falsch rum angefangen haben mit der Digitalisierung oder mit New Work, hätten wir vielleicht die Behörden vielleicht digitalisieren müssen zuerst und dann die Betriebe?
Ja und nein. Also für mich Digitalisierung auch hat irgendwie nicht einen Anfang und ein Ende, sondern es ist der normale technische Fortschritt. Und insofern ist immer die Frage Henne-Ei. Aber du hast natürlich recht, wir müssen nach Möglichkeit im Gleichschritt gehen. Also unser Unternehmen hat sehr vorausschauend in das Thema Smart Farming investiert, macht uns auch nach wie vor viel Spaß, aus Satellitendaten und Algorithmen, Modelle, Maschinen zu steuern, Beregnungsanlagen in Sambia zu steuern und. Aber wie gesagt, wir würden gerne in Deutschland schneller vorankommen und stößen da an Begrenzungen. Insofern wäre es schön, wenn natürlich Verwaltung und Wirtschaft da im Gleichschritt arbeiten. Aber das ist jetzt genau der Punkt. Ja. Wir sollten eigentlich nie aufgeben, denn Anne, was du richtig sagst, dass wir in Deutschland mehr so, jetzt setzen wir mal und reden drüber Kultur haben, ist ja auch eine Riesenstärke, dass wir in Deutschland in der gewohnt sind, verschiedene Stakeholder an den Tisch zu bringen. Und jetzt habe ich doch noch einen Appell gerade hier an die neue Bundesregierung. Ich finde es schon schön, wenn wir auch gerade in der Landwirtschaftspolitik wieder alle Stakeholder an den Tisch bekommen und nicht jetzt das extreme Pendel wieder nur einseitig Richtung Ökolandwirtschaft oder so pendeln lassen. Aber unser Bundeslandwirtschaftsminister hat ja letzte Woche ein Signal gesetzt, dass die sogenannte Zukunftskommission, wo alle Stakeholder am Tisch sitzen und die Agrarwende vorwärts treiben, wieder einberufen möchte. Und das ist jetzt mal ein erster guter Weg. Und ich habe damals im Geschichtsleistungskurs gelernt, es gibt keinen Schwarz und Weiß. Ja? Also wir müssen irgendwie gucken, wo sind die wirklich guten Lösungen. Und ähnlich, ich glaube, dass wir uns ein Stück weit von der Ideologie verabschieden sollten, sondern eher konkret auch im Detail die richtigen Leute an den Tisch und dann überlegen, wie machen wir es denn? Ja, mal jetzt haben wir einen Gasnotstand. Ja, jetzt geht es einfach darum, wie kommen wir jetzt da raus und was müssen wir im Detail tun? Und nicht, sage ich mal, uns Vorwürfe gegenseitig vorwerfen. Ich meine, die Beiwart in den letzten Jahren weltweit Solar Energy und Wind Energy Plants mit einer Energieleistung von 8 Atomkraftwerken installiert. Und wow. Wir würden ja noch viel schneller sein, wenn diese ganze Genehmigungsthematik mal dann an Speed gewinnen würde und so weiter. Aber du hast recht. Wir reden eigentlich eher über so ein gesellschaftliches Gesamtthema, wo wir uns Gedanken machen müssen, dass wir in Deutschland nicht den Anschluss verlieren. Und du hast recht, die pragmatische Haltung der Engländer, ja, da kann man ein bisschen was lernen. Vielleicht können die Engländer bei anderen Themen ein bisschen was lernen. Das Voneinanderlernen ist eine sehr coole Sache. Und dann sind wir wieder bei der Collaboration.
Ja, und Pragmatismus brauchen wir sicherlich und ein bisschen mehr Umsetzungsorientierung und weniger Arbeitskreise hier und da, auch wenn die natürlich manchmal ihre Berechtigung haben. Jörg, wir kommen so langsam zu unseren Schlussfragen, die wir all unseren Gästen immer am Ende der Podcast-Folge stellen. Frage 1 darf ich dir stellen, Frage 2 kommt von Anne. Und vielleicht kannst du es einfach in der nötigen Kürze versuchen zu beantworten. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, was für dich in der Zukunft die 3 dringlichsten Themen sind. Also was sind die Themen, die für dich wirklich oberste Priorität haben? Und du kannst dir ein bisschen aussuchen, auf welcher Flughöhe, persönlich, gesellschaftlich, aus Biber-Sicht, du das beantworten möchtest.
Die Antwort ist aus einer landwirtschaftlichen Sicht. Mhm. Die Herausforderung ist, dass wir den positiven Beitrag der Landwirtschaft, CO2 zu binden und den negativen Einfluss der Landwirtschaft auf den Klimawandel, auf Biodiversität und so weiter, so in den Griff kriegen, vor allen Dingen mit digitalen Tools, dass wir weiterhin hochproduktiv sind. Also, weil wir haben ein Riesenthema auf der Welt, wir haben nicht genug Nahrungsmittel, auch wenn es teilweise anders kolportiert werden. Die Getreidebilanzen sind so eng mittlerweile und das wird jetzt über den Ukraine-Krieg sehr, sehr deutlich, weil Ukraine einer der größten Agrarexporteure ist. Mhm. Also wir können nicht einseitig nur sagen, wir extensivieren oder wir schrauben die Produktion runter, sondern müssen beides hinkriegen. Und das ist genau die Herausforderung. Das geht zum Beispiel der sogenannten Präzisionslandwirtschaft auf der Basis von Daten und Algorithmen. Es waren jetzt keine 3, sondern eine, aber die Aufgabe ist groß genug.
Das stimmt. Wunderbar. Jörg, die letzte Frage kommt von mir und die wäre, was würdest du Menschen empfehlen, dass sie unbedingt lernen sollen für die Zukunft?
Mehr Optimismus und Lösungsorientierung. Und das Dritte ist, ist jetzt ein sehr persönliches Thema, was ich hier mit sehr vielen teile, die Wertschätzung der freiheitlichen Grundordnung, die wir in Deutschland haben. Ja, wir diskutieren im Moment immer so ein bisschen in so eine Richtung, wo wir vergessen, was für eine tolle Demokratie wir in Deutschland und Europa eigentlich haben. Ja, und dass es wert ist, die auch zu verteidigen.
Ein wunderbares, klares Abschlussstatement, dem ich mich auch sehr gerne anschließe, ungeteilt. Und dementsprechend möchte ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken für deine inspirierenden Worte und Überlegungen und Reflexionen rund um Future Farming und Digitalisierung und Politik. Ein weites Feld, wie wir gesehen haben. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Danke, Philipp. Danke, Anne. Alles Gute auch den Zuhörerinnen und Zuhörern.
Also ich sage mal auch Dankeschön, Jörg. Also das war heute das Gespräch mit dem Baseball-Liebhaber, der den Ball trifft. der Digitalisierung, der Farming-Welt und der auch viel Optimismus für die Zukunft von uns verlangt und auch die Kommunikation fördert. Das war das Gespräch heute mit Jörg Migende, Head of Corporate Public Affairs, Head of Digital Farming und Lead Expert Agribusiness bei der BayWa AG. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben für einen ebenso spannenden Gast wie heute unser Jörg, dann bitte eine E-Mail unter podcast@i40.de mit unserem Hashtag DigiKompetenzPodcast. Könnt ihr verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns im Podcast tut. Und die, die öfters dabei sind, die wissen es ja, Philipp und ich, wir machen wieder Purzelbäume. Wenn ihr dabei seid, wenn es wieder mal heißt, bleibst digital kompetent mit Philipp Ramin und Ann Koak. Thank you.